herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Arbeiterkind.de, der Podcast. Mein Name ist Alexandra, ich bin froh, dass ich heute mal wieder eine Podcast-Folge für euch aufnehmen darf und einen spannenden Gast bei mir im Gespräch habe, denn ich unterhalte mich heute mit Professor Dr. Harry Kullmann. Er ist Professor für sonderpädagogische Forschung und Inklusion mit dem Schwerpunkt Schulentwicklungs- und Unterrichtsforschung an der Uni Paderborn und selbst natürlich auch Arbeiterkind. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute eigentlich aus zwei Perspektiven auf so ein wichtiges Thema gucken, nämlich aus seiner fachlichen Sicht und aber eben auch aus der ganz persönlichen werden wir darüber sprechen, was Harry als Arbeiterkind auf dem Weg alles erlebt hat und wie es dann auf seiner Reise in die Professur gelaufen ist. Hallo Harry, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, Professor, das ist, was du heute inzwischen bist, aber da ist natürlich ein ganzer Weg hingegangen. Und ich habe mich gefragt, wie ist es wohl gewesen, als du klein warst, so wirklich noch kleiner Junge? Hattest du einen Berufswunsch? Gab es was, was du als Kind werden wolltest?
Also ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr genau erinnern, ob ich einen festen Berufswunsch hatte. Ich glaube, ich hatte keinen lange Zeit. Also zwischendurch mit 13, 14 vielleicht mal Fußballspieler. Damals hieß es der Uli Stielicke. Er ist erst spät eingestiegen mit 18, 19. Da dachte man, naja gut, da habe ich noch ein paar Jahre Zeit. Das kann noch klappen. Nein, ich habe in der 9. Klasse, ich war erst auf der Realschule, ein Praktikum gemacht auf der Bank. Das war auch sehr nett, aber danach wusste ich, auf die Bank gehe ich nicht. Das ist nichts für mich, aber das ist halt auch eine wichtige Erkenntnis daraus.
Absolut, das ist ja auch da, um die Erfahrung zu machen, was vielleicht nicht so gut zu einem passt. Und manchmal hat man als Kind ja schon so die Idee, dass man sich für irgendwas ganz besonders interessiert oder auch vielleicht ganz absurde, verrückte Berufswünsche hat. Und du hast jetzt ja gerade schon gesagt, du warst dann auf der Realschule erstmal. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen uns was erzählen, in welchem Setting du überhaupt so zu dieser Zeit als Jugendlicher aufgewachsen bist. Also wo hast du gelebt, irgendwie eher ländlicher Raum oder in der Stadt? Wie war deine Situation, deine Lebenssituation als Jugendlicher damals?
Also mir ist gerade noch eingefallen, ich weiß noch, dass ich mal in dem Jaguar von einem Großonkel gefahren bin, der Zahnarzt war und erst vor ein paar Jahren in Rente gegangen ist und dass das wirklich sehr viele Galaxien von meiner Welt entfernt war. Ich bin in einem 400-Seelen-Ort aufgewachsen an der Grenze zwischen dem Nordpfälzer Bergland und dem Hunsrück in Dickesbach, an der oberen Nahe. Also ein ganz kleiner, beschaulicher Ort. Und bis ich 4 Jahre alt war, hatten wir eine Landwirtschaft, die aber nicht besonders gut lief. Und dann ist mein Vater gestorben und die Landwirtschaft musste eingestellt werden. Also mein Vater war eben Landwirt und meine Mutter war Angestellte bei der Bundeswehr. Kleine, in Anführungszeichen kleine Fachangestellte, aber da im öffentlichen Dienst auch mit einem relativ sicheren Job und hat dann meinen größeren Bruder, der ist 3,5 Jahre älter, und mich gemeinsam mit der Großmutter sozusagen erzogen und aufgezogen gemeinsam. Ich bin eben dort in den katholischen Bundeswehrkindergarten gegangen und dann auf so eine ländliche Grundschule. Und dann erstmal, ich habe nachher herausgefunden, es gab so eine Empfehlung zwischen, das war so eine gemischte Empfehlung, Gymnasium und Realschule. Mein Bruder war auf dem Gymnasium, das sprach vielleicht eher dafür, das zu tun, aber meine Noten waren nicht so überragend. Und ganz viele aus unserer Klasse, das war vielleicht auch noch typisch für diese Zeit, sind auf die Hauptschule gewechselt. Also es war wirklich fast eine ganze Klasse, also es war nur neben mir noch ein Realschüler und 4 oder 5, die aufs Gymnasium sind. Und ansonsten sind alle geschlossen auf die Hauptschule, von denen dann später, manche auf dem zweiten Bildungsweg auch Lehrerin und Lehrer wurde. Ich habe nicht von allen den Lebenswege verfolgt, von Einzelnen weiß ich das. Und andere haben halt eben über ihre Ausbildung ihren Weg gemacht und sind auch dann teilweise selbstständig geworden, haben verschiedene Wege genommen.
Und kannst du dich so erinnern, ob in deiner Realschulzeit auch das Thema, wie es nach der Schule weitergeht, ob das schon, also A, für dich persönlich, aber vielleicht auch im Schulkontext stattgefunden hat? Gab es da sowas wie Beratung oder Orientierung? Also hattest du eine Idee davon, ich mache vielleicht doch nach der Realschule noch mein Abitur? Oder hattest du eher, war klar, ich gehe irgendwie in eine Ausbildung? Gab es da Dinge, die dich schon als Jugendlicher so ein bisschen auch gelenkt haben? Oder ja, wo man sich, sag ich mal, da Informationen holen konnte, denn gerade auch an so einem kleinen Standort ist ja zum Beispiel das Thema Universität auch noch ein bisschen weiter weg, kann ich mir gut vorstellen.
Das ist richtig, also Universität gab es dort keine in der Nähe, die nächsten waren dann in Mainz und Saarbrücken. Viel später gab es dann nochmal eine Fachhochschule, die nicht so weit weg ist. Wir hatten sicher Berufswahl, Orientierungstage, Besuch im Arbeitsamt, verschiedene Selbsttests gab es damals, glaube ich, auch schon. Aber ich hatte nicht so die richtige Orientierung. Wobei natürlich auf der Realschule ein gewisser Druck ist, weil man weiß, naja, mit dem Zeugnis der 9. Klasse muss man sich bewerben im Laufe der 10, um die Ausbildung im Anschluss oder eben um weitere schulische Phasen. Und das hat bei mir schon auch natürlich automatisch zu einem zu einer Suchbewegung geführt, wobei für mich schon hauptsächlich die Idee war, weiter auf die Schule zu gehen und mich weiter zu qualifizieren. Aber ich habe eines der Fächer, was mir sehr lag, was ich auch später verfolgt habe, bis ins Studium hinein, war Biologie und überhaupt auch die Naturwissenschaften. Und ich habe mich etwa orientiert am Wirtschaftsgymnasium, weil das so ein bisschen den Ruf hatte, es ist vielleicht nicht ganz so schwer, weil die viele von Realschulen und anderen Schulen eben aufnehmen. Aber da gab es dann fast keine naturwissenschaftlichen Fächer. Und dann habe ich damals mich entschlossen, den für mich großen Schritt zu tun und auf ein Regelgymnasium zu wechseln.
Mhm, genau, du bist dann von der Realschule quasi direkt aufs Gymnasium, da dein Abitur zu machen, ne? Und wie ist es für dich gewesen? Also war das wirklich was, wo du sagst, das habe ich so für mich entschieden? Gab es da Unterstützung? Was war vielleicht zum Beispiel auch von zu Hause? Hatte deine Mutter eine Vorstellung? Fand die das gut? Oder gab es Leute, Lehrer, Lehrerinnen vielleicht auch im Umfeld, die dich da unterstützt haben? Oder hast du da richtig so für dich alleine gesagt, nee, ich möchte das machen und ich traue mich, das jetzt dahin zu gehen?
Ja, ich hätte Lehrer fragen können. Ich weiß nicht genau, was sie gesagt hätten. Also ich war ein guter Schüler, ich war jetzt kein Überflieger am Ende der Realschule. Ich hatte am Schluss einen Schnitt von 2,0. Und ja, mein häusliches Umfeld, meine Mutter, die haben mich unterstützt in dem Ziel, das zu versuchen auf jeden Fall. Also meine Mutter hat auch angedeutet, dass es ihr reichen würde, wenn ich eine Ausbildung mache. Aber mein Bruder hat das Abitur auch durchlaufen und von daher, ja, wurde mir da keine Steine in den Weg gelegt. Aber für mich schon ein Problem war etwa die Wahl der Leistungskurse. In Rheinland-Pfalz gab und gibt es 3 Leistungskurse. Mhm. Und so wie man dann eben sprachliche und naturwissenschaftliche, mathematische Kompetenzen kombinieren musste in den Fächern, blieb für mich nur der Mathematik-Leistungskurs. Und da hatte ich halt eben schon sehr viel Respekt vor. Auch wenn man auf der Realschule eine 1 hat, dann in den Mathe-Leistungskurs zu wechseln und auch in anderen Aspekten, tja, muss man eben schauen, wie das wird. Also zum Beispiel im Englischen war klar, dass die viel mehr Englisch sprechen im Unterricht und das war dann auch später so. Und ich hatte auf der Realschule eben keine zweite Fremdsprache und wir hatten dann noch einen aufgestockten Grundkurs, nannte sich das. Also wir mussten ja dann die vorgesehene für das Abitur, für die allgemeine Hochschulreife vorgesehene zweite Fremdsprache noch in diesen 3 verbliebenen Oberstufenjahren lernen und hatten deshalb einen Grundkurs mit zusätzlichen Stunden, also fast schon einen 4. Leistungskurs, wobei die Anforderungen dort eben nicht so hoch waren wie in einem Leistungskurs natürlich. Aber wir haben bei 0 gestartet. Das war so ein kleiner Kurs, aber kam halt eben noch dazu. Ja.
Du hast das Abitur ja dann da auch gemacht, also hast das auch geschafft, ne? Und bist dann ins Studium gestartet und du hast eben schon gesagt, Biologie war oder überhaupt Naturwissenschaften schon so ein Thema, was sich abgezeichnet hat, dass dich das auch interessiert, dass dir das vielleicht auch liegt. Und ich habe gelesen, du hast dann ein Studium aufgenommen, Biologie und Chemie, wenn ich jetzt nicht falsch liege, und wolltest Lehrer werden, richtig?
Ja, wobei ich würde vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Also ja. Die Bildungsbiografien sind ja immer in Brüchen ausgesetzt, wo es um Übergänge geht. Und eigentlich hätten wir natürlich besser ein System, an dem es möglichst wenig oder möglichst fließende Übergänge gibt. Es gibt jetzt auch in Nordrhein-Westfalen schon Schulversuche, wo es keinen Übergang, keinen harten Übergang gibt zwischen der Grundschule und der weiterführenden Schule. Aber dasselbe betrifft natürlich auch das Ende der Sekundarstufe 1. Und es war für mich schon ein großer Schritt und ich habe auch dann ja sehr viel gelernt und war sehr fleißig in der Oberstufe. Und ich habe auch ein sehr gutes Abitur gemacht. Und die meisten, die mit mir von der Realschule gewechselt sind, das waren so 6 oder 7, die haben das auch geschafft. Auch mit, sage ich mal, nicht ganz so viel Aufwand. Also es ist auf jeden Fall möglich und ich möchte jeden ermutigen, diesen Schritt zu gehen und ja, es zu probieren. Man kann sich natürlich auch bei Lehrern beraten lassen oder auch mal schnuppern, aber letztendlich muss man es halt versuchen und ja, muss dann eventuell Lebenszeit investieren, um da gut anzukommen. Und wenn er erstmal das erste Jahr überstanden ist, dann ist auch die Prognose sehr gut, dass man dann auch sein Abitur schafft. Also Einzelne haben es nicht geschafft, aber viele haben es geschafft. Und daher, das ist immer schade, wenn es diese Übergänge gibt. Da sehe ich auch, dass es Schülerinnen und Schüler klar ein Gymnasium leicht haben, die halt eben in der 5. Klasse anfangen und da so durchgeführt werden. Oder auch an der Gesamtschule eben die Möglichkeiten haben, da überzugehen. Das ist auch ein sehr gutes System. Und für die anderen ist es eben ein bisschen härter, aber und ja, sollte man eigentlich vermeiden. Von manchen meinen Schülern oder Mitschülern, mit denen ich mich später unterhalten habe, ist auch deutlich geworden, dass diese Übergänge für sie schwierig waren. Also etwa zweite Fremdsprache zu lernen und dergleichen, teilweise auch vom häuslichen Umfeld. Und ja, das ist immer schade, wenn das Bildungssystem da die Übergänge nicht selbst zur Verfügung stellt, um den Leuten die größtmögliche Ausschöpfung ihrer Begabungsreserven zu ermöglichen. Bei mir war das so, dass ich in der Oberstufe tatsächlich den Beschluss gefasst habe oder das Ziel, eben Biologie- und Chemielehrer zu werden. Auch für Gymnasien ist ja auch ein typischer sozialer Aufstiegsberuf, der Lehramtsberuf. Und tatsächlich waren andere akademische Berufe für mich sehr weit weg, obwohl man natürlich Ärzte kannte und hier und da mal mit den Eltern beim Rechtsanwalt oder Notar war das jetzt als Berufsziel nicht in meinem Horizont. Aber ich bin auch dann gerade in der Oberstufe gerne zur Schule gegangen und das schien mir ein Biotop zu sein, in dem ich mich wohlfühle. Habe mich dann auch später in der Landesschülervertretung dafür eingesetzt, dass auch die Gymnasien ein Berufspraktikum einführen, um da auch ein bisschen nochmal die Perspektive für die Gymnasialschülerinnen und Schüler zu öffnen. Das gibt's heute, damals gab es das noch nicht, aber ging natürlich nicht auf meine Initiative zurück, aber um das auch so ein bisschen zu verschmelzen. Ja, und ich habe dann auch, um mein Studium finanzieren zu können und auch um so einen kleinen Sicherheitsriegel einzuführen, aber auch, weil ich persönlich eben da ein Defizit gesehen habe, erstmal eine handwerkliche Ausbildung gemacht zum Schreiner bzw. Tischler. Und habe das bewusst dazwischen geschoben. Also ich habe in der Oberstufe das Ziel gehabt, Biologie- und Chemielehrer zu werden, aber wollte das zur Absicherung ein Stück weit, um selbst handwerklich tätig sein zu können, weil ich bei anderen gesehen habe, was die eben können da im dörflichen Umfeld und hatte auch in der Familie, was das angeht, ein großes Vorbild oder einen Paten, nämlich den Bruder meines Opas, der im Alter noch mit meiner Oma so eine Beziehung hatte, als Altersbeziehung. Und das hat mich sehr inspiriert. Also es gab wirklich verschiedene Gründe, dann die Ausbildung zu machen. Ja, und dann habe ich das erstmal 2 Jahre gemacht. Und dann musste ich damals noch meinen Zivildienst absolvieren. Über ein ganzes Jahr, glaube 15 Monate sogar, dann mit Urlaub so ein bisschen weniger. Und den habe ich abgeleistet in einer Tischlerei mit Obdachlosen, konnte also an meine Ausbildungsinhalte anknüpfen. Das war auch sehr interessant, weil dann weil man nochmal einen Einblick bekommen hat in diese Welt, sag ich mal. Ich hatte vorher eben mit Obdachlosen wenig zu tun. Da gab es bei uns so eine Einrichtung, wo es ein Altenheim gab für Obdachlose. Landwirtschaft hatten die, eine Werkstatt, wo Dinge teils komponiert und getrennt dekomponiert und getrennt wurden, um sie dann später verwerten zu können. Alte Küchengeräte und dergleichen, und aber auch, wo Aufträge aufgenommen wurden, um Dinge zusammenzubauen. Und wir haben eben Möbel gebaut und renoviert. Mhm. Und danach bin ich ins Studium
Ja. Ja, spannend. Ich würde gerne nochmal auf zwei Sachen da zu sprechen kommen. Und zwar einmal das Thema, was du schon angeschnitten hast, so Übergänge. Also du hast ja nochmal geschildert, diesen Übergang Realschule, Gymnasium. Ich glaube, da spielt ja, darf man auch nicht vergessen, viel auch eine soziale Komponente rein, sicherlich, ne? Dass man auch nochmal da in ein anderes Umfeld kommt, andere Klassenkameraden, alles, was für einen jungen Menschen auch da irgendwie dazugehört, was ja eine zusätzliche Aufgabe auch ist, die man bewältigen muss. Und habe mich gerade gefragt, wenn du schon zum Abitur hin eigentlich den Wunsch hattest, Biologielehrer zu werden, an die Uni zu gehen, zu studieren. Das wäre dir ja mit dem Abitur auch sofort möglich gewesen. Trotzdem diese Entscheidung zu treffen, ich mache erstmal die Ausbildung. Glaubst du, dass das auch was ist, was mit deinem Hintergrund als Arbeiterkind zu tun hat? Dieses Sicherheitsgefühl, ich will irgendwie erstmal auch noch 2 Jahre eine Ausbildung machen, zusätzlich zu deinem Vorbild, das du ja im privaten Umfeld auch gehabt hast, das einmal. Und auch da der Übergang vielleicht auch mit den SchulkameradInnen aus der Abiturzeit, wo ja sicherlich viele auch ins Studium gestartet sind, trotzdem zu sagen, nee, da gehe ich den Weg noch nicht mit, sondern ich entscheide mich erstmal noch was anderes, Wie war das für dich und wie waren vielleicht auch Reaktionen aus dem Umfeld, aus der Familie, aus dem Freundeskreis? Vielleicht kannst du da noch irgendwie 2, 3 Sätze zu sagen.
Ja, gerne. Also zunächst zum Umfeld. Also auch in dieser Entscheidung wurde ich natürlich unterstützt. Auch wenn das dann, ja, man verdient halt in der Ausbildung wenig Geld, ja. Und der Zeitpunkt, bis man dann eben das Studium abgeschlossen hat und absehbar eigenes Geld verdient, schiebt sich ja automatisch nach hinten raus. Ja, es war schon mein fester Wille. Also einerseits, wie gesagt, habe ich die Defizite gesehen, die ich im Handwerklichen hatte. Und natürlich hätte man auch bei Verwandten und Bekannten nebenher in den Ferien oder so da arbeiten können. Aber die Gelegenheiten hatten sich bei mir dann bis zum Abitur nicht ergeben. Beziehungsweise habe ich auch viel Zeit dann in der Jugendarbeit verbracht und für meine schulische Bildung damals viel aufgewendet, und ich hatte so das Gefühl, wenn ich da das lernen will, dann muss ich da richtig ran und da eine Ausbildung machen und auch diese Zeit investieren. Mhm. Und es gab einfach verschiedene Einflüsse noch, und also ich wollte auch mich absichern, eben falls ich im Studium nebenher Geld verdienen möchte, um das eben finanzieren zu können. Später musste ich das gar nicht, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich hatte mich in der Oberstufe auch mit ziemlich linken Ideen beschäftigt. Und einerseits ist man dann in die Denke als Gymnasiast reingewachsen, und andererseits hat mich fasziniert, was Anfang der 70er Jahre gelaufen ist, Joschka Fischer und Konsorten mit wir müssen, um die Gesellschaft zu verändern, auch die Leute in den Fabriken mitnehmen. Und es war auch ein kleiner Anteil, dass ich da nochmal reinschnuppern wollte in die Leute, die eben alle handwerklich arbeiten und die von der Hauptschule kommen. Also ist mir nachhinein erst klar geworden, dass ich aus demselben Milieu komme, aber es war so ein bisschen so eine Mischung aus verschiedenen Facetten. Weil wir als selbstständige Landwirte und so, ich weiß nicht, ein Stück weit wollte ich eben auch diese anderen das Umfeld nochmal kennenlernen, in denen die sind, um später da auch anknüpfen zu können, vielleicht, um gesellschaftliche Veränderungen anstoßen zu können. Ja.
Ja.
An dem Gymnasium, muss man sagen, waren auch sehr viele Schülerinnen und Schüler von einem ähnlichen Herkunftsumfeld. Mhm. Also da in der Gegend war es fast so, dass zwar auch die Bankdirektoren und die Chefs der Molkerei und so weiter ihre Kinder auf dem Gymnasium hatten, aber es waren halt auch einfach sehr viele Mitschülerinnen, die deren Eltern bei der Bundeswehr etwa waren oder ganz normale Angestelltenberufe hatten oder in der Bundeswehr auch jetzt nicht so einen hohen Rang. Von daher war das jetzt nicht so ungewöhnlich, sowohl in den Übergang als auch dann später die Idee, erstmal eine Ausbildung zu machen. Also auch mehrere, die schon wussten, sie werden studieren und eben sich Gedanken darüber gemacht haben, wie sie das finanzieren, haben dann auch Ausbildung gemacht. Etwa ein guter Freund von mir hat erstmal eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht.
Ja. Du hast ja vorhin auch gesagt, Biologie war sozusagen das Interessenfeld, und dann ist dieser Berufswunsch Lehrer gekommen. der ja häufig auch, das hast du vorhin schon so ein bisschen auch angerissen, von Arbeiterkindern gewählt wird oder dieses Ziel so ein bisschen da ist, vielleicht auch als eine Art Sicherheitsdenken, weil ein bisschen die Vorstellung fehlt, was könnte man auch sonst noch machen, was gibt es in bestimmten Feldern überhaupt für Möglichkeiten, und Lehrer oder Lehrerin zu werden ist natürlich auch was sehr Greifbares, es ist was, was man kennt, womit man selbst auch schon einfach in der Schule konfrontiert war, man hat eine Art Beziehung dazu. Wenn jetzt auch andere Leute, die uns vielleicht auch gerade zuhören, denken, ja, Biologie, das ist auch mein Feld. Glaubst du, dein Wunsch hatte auch ein bisschen damit zu tun, weil Lehrer was war, was du dir als Job einfach vorstellen konntest, wie das aussieht, weil vielleicht auch Ideen gefehlt haben, was könnte ich mit einem Biologiestudium eigentlich noch machen? Oder war schon auch wirklich Lehren tatsächlich dein Wunsch?
Ach, ich glaube, zu dem Zeitpunkt schon beides. Also zur Biologie kam ich halt auch über mein privates und häusliches Umfeld. Also wir hatten dann später noch mehrere Tiere, unter anderem Schafe und Hühner. Ich war in der Waldjugend, war gerne draußen im Wald und hatte da auch einen emotionalen Bezug zu. Und von daher lag das auch nahe, sich da über ein Studium zu vertiefen und dieses Thema auch später vermitteln zu wollen. Als ich in der Oberstufe war, also jetzt so 19, dann in der Ausbildung ja noch ein bisschen älter, da hat sich das noch ein bisschen vertieft. Jedenfalls habe ich auch schon Nachhilfe gegeben und mich in der Jugendarbeit engagiert, in der Landesschülervertretung mir Gedanken darüber gemacht, was ist eine gute Schule. Habe Seminare besucht, habe die Freie Schule in Bochum besucht und von daher war dieses Setting in der Schule zu bleiben und auch dazu beizutragen, guter Lehrer zu werden, Schule zu entwickeln, das Schulsystem zu entwickeln und darüber auch ein bisschen die Gesellschaft, das war schon so ein Traum oder Fernziel von mir. Und von daher waren jetzt sowohl das Ziel, Lehrkraft zu werden oder im schulischen Setting zu arbeiten, als auch das dann mit dem Fach Biologie zu verschränken, ja, das war für mich schon eine Einheit damals.
Mit dem Thema insgesamt an dem Setting Schule und diesen Dingen, die dazugehören, was zu verändern, da bist du ja heute tatsächlich auch in deiner Rolle als Professor gelandet. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dann vom Studium so weiterging. Du bist ja letztlich dann in einer akademischen Laufbahn gelandet. Wie war das mit dem Lehramtsstudium? Bist du in den Lehrberuf überhaupt gegangen oder hat die Uni dich eingefangen und du bist direkt dort geblieben?
Ja, also ich habe nicht unbedingt einen geradlinigen Weg genommen. Möchte vielleicht noch ergänzen, dass ich zwar da diesen typischen Weg genommen habe über das Lehramt, aber aus dem gleichen Ort haben zwei, in diesem Fall eben andere Jungen, also Kolleginnen und Kollegen, Freunde, einen anderen Weg genommen. Einer hat direkt einen Schwerpunkt Soziologie und hat sich dann mit Islamkunde beschäftigt und mit Konflikten dort, und ein anderer hat Physik studiert und ist heute ein hochdekorierter Physiker. Ich habe das Gefühl, damals, wenn man sich informiert und interessiert hat, dann standen eben einem über das Studium schon sehr viele Wege offen. Aber mein Weg war es halt dann, den zu gehen, und im Nachhinein habe ich den eben jetzt als klassisch eingeordnet. Aber es hatte in meinem persönlichen Fall vielleicht auch diese Sicherheitskomponente und alles, was so mit dem Lehrerberuf zu tun hat, die andere vielleicht nicht so gebraucht haben, weil sie vielleicht auch noch von zu Hause ja noch ein etwas sichereres Umfeld hatten oder einfach damals schon den Wagemut, aber war durchaus denkbar und machbar, wie die auch demonstriert haben. Ja, also ich habe dann im Laufe des Studiums letztendlich erst gemerkt, dass Forschung oder das Erzeugen von Wissen und das Weitergeben von Wissen auf dem Niveau, vor allen Dingen eben der Forschungsaspekt, dass man das auch zum Beruf machen kann. Also was so ein Professor überhaupt macht oder auch was Wissenschaft bedeutet. Das war mir vorher halt durch die Abiturzeit und die Ausbildung und den Zivildienst nicht klar. Und das fand ich dann schon auch attraktiv, auch in so einer Art Multiplikatorrolle dann zu sein. Weil wenn man Lehrer ausbildet oder wenn man forscht und das publiziert und das hoffentlich viele lesen, weiß man nicht. Aber kann man halt nochmal anders wirksam werden als in der Klasse selbst, was natürlich vielleicht zwischenmenschlich auch nochmal eine besondere Komponente hat, aber ja. Und ich hatte mich dann interessiert zunächst für Biologiedidaktik, eben aus diesem Interessensfeld kommend, und mich um verschiedene Promotionsstellen beworben. Das hat dann nicht so richtig geklappt, oder bei einer Stelle hätte es geklappt, die war aber nicht so attraktiv, das war nur ein kurzer Vertrag. Und dann kam eben für mich günstige Ausschreibung von einem Projekt, wo naturwissenschaftlicher Unterricht erforscht wurde, auf der Ebene der Lehrkräfte, und zwar die Lehrerkooperation an Gymnasien, sodass ich da sehr viele Bezugspunkte hatte. Das war jetzt gegen Ende meines Referendariats, und habe mich dann dort beworben um eine Promotionsstelle, die ich auch bekommen habe. Und das war dann mein Weg weg von der Biologiedidaktik damals in die Erziehungswissenschaft, aber eben mit einem großen Bezugspunkt zu meinen Ursprungsthemen, eben Unterricht am Gymnasium zu verbessern und auch ein Stück weit über das Fach hinaus zu denken und Schule zu verbessern. Also da war eben auch ein Anknüpfungspunkt an meine früheren Interessen.
Und wie ist so für dich in dieser Zeit gewesen? Viele sagen ja auch, so eine Laufbahn an der Uni, da braucht man auch viel Vitamin B, da braucht man irgendwie Kontakte. Hattest du das Gefühl, dass du da irgendwie auch, ich sag mal, benachteiligt bist, vielleicht ohne ein fehlendes akademisches Netzwerk? Oder wie waren so diese Schritte dann für dich? Gab es Leute auch direkt an der Uni, die dich da vielleicht auch supportet haben oder die gesagt haben, Mensch, bewirb dich mal hier drauf? Oder manchmal hat man ja einzelne Leute, die sagen, da sehe ich irgendwie was oder den will ich unterstützen. Wie war das bei dir?
Ja, das muss man, also komplett durchschaue ich mein Leben ja auch nicht, welche Entscheidungen da andere Leute warum getroffen haben. Also bei der Bewerbung um die Promotionsstelle jetzt habe ich, denke ich, durch meine guten Leistungen und durch die Passung zu der Stelle überzeugt, und die haben mir das zugetraut, da die Promotion erfolgreich abzuschließen und dieses Projekt zu unterstützen. Aber jetzt war mein Betreuer war Klaus Klemm, der heute immer noch aktiv ist als Bildungsforscher. Der ist seit langen Jahren SPD-Mitglied, ich glaube, im Internet steht einer der letzten Verfechter der Gesamtschule, hoffentlich nicht einer der letzten, hat lange Jahre in dem Bundesland, in dem ich Abitur gemacht habe, in Rheinland-Pfalz, die Regierung beraten, und weiß ich jetzt nicht, ob der in den Bewerbungsunterlagen auch da eine gewisse Supportneigung hatte oder so, glaube ich jetzt eher nicht, sondern aber er hat jetzt, war jetzt sicher auch keiner, der unbedingt jetzt die Nobelstudierenden oder aus hohen akademischen Hintergründen da supportet hat oder darauf besonders geachtet, sondern er war da mindestens tolerant, wenn nicht sogar förderlich, aber das kann ich so gar nicht einschätzen. Also, und da haben da ein paar Dinge gepasst.
Das gehört ja auch dazu, dass manchmal einfach Dinge im richtigen Moment auftauchen und da sind und sich dann günstig für einen ergeben. Du hast vorhin gesagt, du hast gemerkt, neben diesem Wunsch irgendwie Lehrer sein, in der Schule was bewegen, war auch dein Wunsch, Schule insgesamt zu verändern, positiv zu beeinflussen. Und das hat dich ja letztlich auch an deinen Punkt heute geführt. Vielleicht kannst du da ein bisschen für uns, die zuhören, beschreiben, was machst du heute? Was ist Teil oder was ist Kern deiner Forschung? Was ist dein Schwerpunkt? Und ist es das, hast du damit sozusagen das erreicht, was du dir gewünscht hast, auch für das System Schule vielleicht zu tun?
Ja, ich kann vielleicht noch mal kurz auf den Werdegang eingehen. Also ich bin ja jetzt dann auf ein Stipendium gewechselt, nach dem zweiten Staatsexamen, nach dem Abschluss Lehramtsstudium und Ausbildung sozusagen. Und da sind halt viele in den Beruf gewechselt und hatten eine feste verbeamtete Stelle und haben eben ihr Geld verdient und da auch dann ihre Laufbahn genommen. Während ich dann auch schon wieder ins Risiko gegangen bin, weil man ja erstmal dann 3 Jahre nicht so viel verdient, aber ich dachte, das ist gut investiertes Geld und man lebt halt schon noch weiter auf dem Studierendenniveau ein Stück weit. Es hat mich halt auch intellektuell und aus verschiedenen Gründen eben gereizt, zu promovieren. Ja. Später meine erste feste Stelle habe ich tatsächlich dann erst mit 42 bekommen, weil nach der Promotion kommt immer die Postdoc-Phase und da gibt es und gab es ja auch nicht viele feste Stellen, gerade wenn man sich weiterqualifizieren möchte. Und man muss da schon halt ein Stück weit ins Risiko gehen oder schließt eine Art Wette ab. Wobei ich jetzt auch da wieder ein Stück weit auf Sicherheit gefahren bin, was man nicht tun muss, aber was es mir halt auch erleichtert hat, den nächsten Schritt jeweils zu gehen, nämlich, dass ich gerade mit Chemie und einer Ausbildung für die erste und zweite Sekundarstufe, also am Gymnasium und Gesamtschulen, hätte unterrichten können und da auch sicher war, dass ich, wenn das jetzt mit der Wissenschaft sich eben zeigt, dass da eine Sackgasse gibt oder es nicht weitergeht, dass ich da immer noch ja nicht ins Bodenlose falle, sondern einen vernünftigen Beruf auf jeden Fall nehmen kann, mindestens dann bis zur Beamtungsgrenze, aber auch weiter kann man da jederzeit arbeiten. Also ich habe später mein Spektrum erweitert, also noch ein zweites Standbein in der Wissenschaft aufgebaut. Das ist eine Vorgehensweise, die andere auch empfehlen oder vornehmen. Viele machen das dann vielleicht auch in der Didaktik. Und bei mir war jetzt dann die Forschung zur Inklusion sozusagen eine Erweiterung. Also das ist so ein bisschen auch zusammengeführt, ist ein bisschen schwer zu erklären. Aber ich bin ja ursprünglich Gymnasiallehrer für Biologie und Chemie. Habe dann aber später auch aufgrund meines Interesses gearbeitet im Kontext der Laborschule Bielefeld. Das ist eine Versuchsschule des Landes Nordrhein-Westfalen, die seit über 50 Jahren eine Schule ohne Ausgrenzung ist und auch in jeder Lerngruppe Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet. 2006, in Deutschland dann ratifiziert 2009, gab es eben die UN-Behindertenrechtskonvention, die das Recht von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf festschreibt, gemeinsam mit anderen unterrichtet zu werden. Und das ist eben eine Reform in unserem Bildungssystem, die gekommen ist, um zu bleiben sozusagen. Die kann man nicht durch irgendwelche Landtagsbeschlüsse je nach Regierung wieder ändern. Diese Förderung von benachteiligten Gruppen ist eben auch was mich seit jeher auch aus der Jugendarbeit kommt, interessiert hat und bin da sozusagen dann reingewachsen, teils aus strategischen Gründen, aber teils auch aus echtem Interesse, weil das eben eine Reform ist, die unser Schulsystem absehbar auf viele Jahre und Jahrzehnte beschäftigen wird. Und das wurde dann so sukzessive zu meinem Schwerpunkt. Also auf einer Postdoc-Stelle zuvor hatte ich noch im Schwerpunkt Heterogenität und Bildungserfolg gearbeitet, also Heterogenität jeweils den Unterricht auf verschiedene Voraussetzungen und Ziele auszurichten, ist ja auch was im Regelunterricht, also im Unterricht ohne Kinder mit Förderbedarf und Jugendliche mit Förderbedarf, ein Ziel ist, also an jeder Schule. Aber wenn man das gut macht, dann ist eben die Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf für die Lehrkräfte selbst häufig gar nicht so ein großes Problem, wie viele denken. Aber jetzt halt auch in Bezug auf das Bildungssystem hat sich dann mein Fokus dahingehend nochmal verschoben oder erweitert. Und über verschiedene Stationen bin ich jetzt auf dieser Professur gelandet, in Anführungszeichen. Aber ich bin immer so geschwankt zwischen Forschung und Lehre im Hinblick auf das Regelschulsystem und in der Ausrichtung auf Inklusion. Und ja, macht mir sehr viel Freude und bin ja jetzt an der Universität Paderborn schon seit über 5 Jahren. Und insgesamt ist das sehr befriedigend, da zu arbeiten.
Und hat ja dann am Ende auch irgendwie vereint, was du dir so gewünscht hast, ne? Also irgendwie Lehrender auch zu bleiben und zu sein und aber auch für das System Schule Dinge zu bewegen und voranzutreiben. Und da sind ja auch die Themen, die mit Inklusion auch gerade an der Schule und im Unterricht zu tun haben, sicherlich ein ganz wichtiges. Harry, wir sind schon fast am Ende. Die Zeit ist ganz schnell verflogen und ich glaube, es gäbe noch ganz viele Themen aus deinem Leben und aus deiner Arbeit, über die wir noch sprechen könnten. Ich würde dich aber gern zum Ende noch fragen für alle, die auch deine Geschichte, deinen Werdegang irgendwie jetzt gehört haben, davon inspiriert sind, auch vielleicht Ideen haben, egal ob es jetzt in die Richtung Lehre, in die Richtung akademische Laufbahn geht, Menschen, die vielleicht auch denken, ist jetzt für mich nochmal ein Schulwechsel das Richtige? Was würdest du so rückblickend auf das, was du als Arbeiterkind von der Schule bis wirklich heute erlebt hast, anderen auch mitgeben? Was wäre deine Ermutigung an die Leute, die uns zuhören, die vielleicht ihren Weg noch vor sich haben?
Ja, also zum einen sollte man natürlich nicht zu selbstkritisch sein oder zu feige, sondern sich eher auch viel zutrauen. Wagemut haben. Aber um diese Entscheidung zu treffen, sich vielleicht mit vielen Leuten unterhalten. Ja, also wenn man an die Uni will, da einfach mal hinfahren, sich mit Studierenden unterhalten, vielleicht auch mit Professorinnen und Professoren mal in die Sprechstunde gehen. Ja, da einfach nicht zu feige zu sein, an Türen zu klopfen und sich Informationen zu holen, um eine bessere Basis für die eigene Entscheidung zu treffen. Es wird halt auch immer mal wieder vielleicht Sackgassen oder Niederlagen geben, aber ja, muss ja vielleicht auch langfristig bei den eigenen Zielen bleiben. Und das haben ja auch Menschen mit einem anderen sozialen oder biografischen Hintergrund. Das bleibt eben nicht aus. Aber ja, die haben es vielleicht dann eher nochmal, können auch das Erfahrungswissen von anderen zurückgreifen, auf verschiedene ja, Unterstützungssysteme, die man selbst nicht hat. Aber gleichzeitig, ja, wenn man eben einen Traum hat und wenn man zu dem Schluss kommt, dass da eine gute Möglichkeit besteht, die nächsten Ziele zu erreichen, dann denke ich, sollte man es auf jeden Fall probieren.
Ja, sehe ich auch so. Finde ich, ist auch ein sehr guter Ratschlag. Und auch mit vielen Menschen zu sprechen, sich viel auszutauschen, das ist auch was wir bei arbeiterkind.de ja immer wieder weitergeben, den Leuten anbieten wollen. Und deswegen auch an alle, die uns zuhören, die denken, ja, ich habe auch Themen, die ich besprechen möchte. Ich möchte auch nochmal mich zu gewissen Dingen austauschen. Kommt gerne auch zu uns. In der Community von arbeiterkind.de gibt es ganz viele GesprächspartnerInnen zu ganz vielen Themen. Also schaut mal bei uns vorbei auf der Website oder im Netzwerk. Und ja, Harry, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute über dich und deine Themen, die dich beschäftigen, mit denen du dich beschäftigst, sprechen konnten. Und ja, ganz herzlichen Dank und allen anderen danke fürs Zuhören.
Ich danke auch.